tut doch gar nicht weh, war doch gar nicht schlimm, sondern das Aushalten und das Gefühl begleiten. Und ganz ehrlich, das kann man auf so viele Lebensbereiche übertragen. Und ich finde auch auf Freundschaft, dass man sagt, nee, jetzt nicht einfach so ein emotionales Trostpflaster obendrauf, sondern einfach das Gefühl begleiten und sagen, fuck, das ist wirklich mega ungerecht und es tut mir so leid, ich bin bei dir. Und nicht noch draufklatschen, ja, vielleicht mach doch das, dann geht's dir besser. Das
ist eigentlich ein wunderschöner Ratschlag, weil als Eltern lernt man ja jetzt in der modernen Elternschaft, sag ich mal, der zeitgemäßen, dass eben Kinder in ihren Gefühlen begleiten, wenn sie auch wütend sind oder sowas, das halt zulassen und mit ihnen gemeinsam letztlich das einfach zu durchstreiten, diese Emotion. Aber ja, in Freundschaften sollte man das eigentlich auch können.
Ja.
Frieda.
Mama einer kleinen Motte. Chris.
Vater von insgesamt 4 Monstern in einer Patchwork-Familie.
Freue mich irre.
Kann durchaus mal chaotisch und wild werden bei uns.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir eingestiegen sind.
Und ja, unser Struggle ist real.
Finde ich wunderschön. Alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich 1:1 so.
Kinderding. Ehrliche Elternschaft und Kinderchaos.
Oh, mein Beckenboden versagt gerade. Chris.
Frieda.
Bei uns geht's Schlag auf Schlag. Wir haben heute erneut eine prominente Stimme bei uns im Podcast Kinderding. Ist es zu glauben?
Crazy. Erst letzte Woche hatten wir Fanny Husten am Start und heute?
Wow.
Das wird Fanny, das wird die krass witzig finden.
Das hat sie noch nie gehört. Das hat Fanny noch nie gehört.
Nee, hat sie noch nie gehört. Hat sie noch nie gehört.
Chris ist auch komplett irritiert.
Ja. Genau, aber wir haben heute eben nicht sie am Start, sondern eine andere Frau, die schon mit 10 Jahren, habe ich nachgelesen, Radiosendung auf dem Kassettenrekorder moderierte. Ist das richtig?
Stimmt, ja. Du holst ja mal ganz frühen Core Memories
raus. Hör
mal,
ich bin da auf eine investigative Recherche gegangen. Und heute machst du Podcasts, die Tausende, ja, ich möchte auch meinen Millionen von
es
Menschen.
Sind Millionen tatsächlich, sind Millionen, ja. Ne? Ich freue mich auch, dass du das nochmal korrigiert hast, der Vollständigkeit halber.
Es sind Millionen von Menschen, die dir eigentlich Woche für Woche zuhören und einschalten, wenn du am Mikrofon sitzt.
Und nicht nur das, du bist ja darüber hinaus auch noch Mutter. Und die Rede ist von dir, Ariane. Ah, Ariana.
Ja, eben. Also bitte, Ariana Barbouri ist heute hier. Oh mein Gott, was für ein Segen. Wie schön, dich hier zu haben.
Herzlich willkommen. Segen ist so groß, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie sie heißt.
So wie bei Jesus oder Jesus. Oder?
Ja, auch bei Heidi Klum. Denkt man ja, Nina Klum, Heidi Klum.
Ja, ja, Heide Klum.
Heide Klum.
So, da geht's ja, dann kommt man auch mal durcheinander.
Absolut.
So. Also so auf dem Level bewegen wir uns und wir freuen uns, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sag mal, du hast neulich ein Posting gemacht. Ich folge dir ja auf Instagram und ich folge dir mit all meinem Herzblut, das ich habe. Und das Posting war 9 Months in, 9 Months out. Dein Kind.
Dein Kind. Ich nicht bei den anonymen Alkoholikern.
Nicht das. Und es geht hier nicht um Gefängnisaufenthalte, sondern es geht um dein Kind. Mhm. Und was waren so deine ersten Learnings? Bring it on.
Meine ersten Learnings. Also ich glaube, mein allergrößtes Learning, was ich tatsächlich aber schon in der Schwangerschaft hatte, ist, und ich hasse es, weil es klingt immer so kalenderspruchmäßig, aber es ist alles individuell. Man kann nichts verallgemeinern. Mir haben so viele Freundinnen und Bekannte gesagt, oh Gott, deine Symphyse, die wird dich umbringen in der Schwangerschaft. Du wirst keinen Sport mehr machen können, du wirst nicht mehr laufen können. Ich dachte mir so, ich wusste bis zum Ende nicht, was die Symphyse ist, weil da hat mir nichts wehgetan.
Du hattest keine Symphysenschmerzen?
Nee. Ich weiß nicht mal, wie sich das anfühlt, tatsächlich.
Ist ungefähr so, wie wenn der Uterus in Beton gegossen ist und es bei jedem Schritt knirscht. So.
Ew.
Ja. Ganz fiese Geschichte, aber ich habe ganz viele Freundinnen, deren Symphyse nicht geschmerzt haben. Also ich war eher besonders, dass ich das Problem hatte.
Ah, nee, bei mir waren es irgendwie viele, die mir das prophezeit haben, aber es ist halt nie passiert. Und meine Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass es auch mit dem Kinderhaben genauso ist. Es gibt nichts, was man irgendwie so verallgemeinern kann. Und das ist ehrlich gesagt mein größtes Learning. Ich finde manche Sachen absolut absurd, wie zum Beispiel, dass man immer so liest, mit 7 Monaten etwa erkennen die Kinder oder lernen die so einen Tag-Nacht-Rhythmus. Ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber es ist auch ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt. Aber in den ersten 9 Monaten oder sagen wir mal 7, die ersten 2 Monate waren bei uns wegen Stillen und blablabla so ein bisschen hart.
Ja, ja.
Aber dann von Monat 3 bis 9 hat unser Kind von abends bis morgens durchgeschlafen.
Ah. Wirklich?
Ja. Und der, also ich weiß nicht, ob der da schon, deine Augen geleuchten, Chris. Ich weiß nicht, ob der einen Tag-Nacht-Rhythmus hatte oder was das war, aber wir haben den so um 20, 21 Uhr hingelegt und der hat bis 8 Uhr morgens durchgeschlafen.
The fuck? Mhm.
Wahnsinn.
Und heute?
Er schläft immer noch durch.
Krass.
Oh. Aber jetzt ist so zwischen 5 und 6 Zapfenstreich. Mhm, genau. Mhm,
okay.
Aber ich finde es trotzdem noch, wo ich sage, Respekt, mein Lieber. Also, ja, geil. Respekt, wer es selber macht. Ja, und auch so Sachen wie Zähne. Ich habe so viele Freunde und Freundinnen bei mir im Freundeskreis, im sogenannten, die Kinder haben und sagen, oh Gott, das Zahnen. Sie schlafen nicht, sie haben Durchfall, sie haben Fieber, alles tut weh, sie weinen die ganze Zeit. Bei unserem Kind kommen die Zähne einfach so raus, da passiert nichts.
Es war bei uns auch nicht schlimm, als die Motte die Zähne bekommen hat. Das war überhaupt nicht wild. Irgendwie ist sie sowieso relativ hart im Nehmen. Das finde ich immer ganz krass und ich freue mich auch sehr darüber, aber das Zahn, das wurde uns immer angekündigt als so eine richtig heftige Phase, war bei uns nicht wild.
Wir haben natürlich auch andere Sachen, wo es genau andersrum ist, ne? Wo man im Freundeskreis nie mitbekommen hat, dass es ein Problem ist. Zum Beispiel sind viele meiner Freundinnen, dachte ich irgendwie in meiner Wahrnehmung, mit den Babys schon ganz früh Auto gefahren. Unser Kind hat es gehasst. Ich glaube, das hat 4 oder 5 Monate gedauert, bis wir mit dem Auto fahren konnten, ohne dass der sich komplett seinen ganzen Körper aus dem Rachen rausgeschrien hat.
Wirklich?
Ja, ganz schlimm. Wir können bis heute nicht alleine mit dem Auto fahren. Es muss immer jemand hinten sitzen, der den im Notfall bespaßt, weil der schreit sich sonst so ein, dass der keine Luft mehr kriegt davon.
Oh, sobald ihr ihn ins Auto setzt.
Nee, reinsetzen geht noch und die ersten 1-2 Minuten findet er auch noch ganz lustig und dann geht's aber los. Dann hat er da keinen Bock mehr drauf. Krass. Nur der Vollständigkeit halber, damit nicht irgendjemand denkt, der hier zuhört. Krass, was? Bei ihr läuft alles gut, was bei anderen schief läuft? Nee, es ist bei vielen Themen auch andersrum. Aber das meine ich und das war halt, glaube ich, in diesen ersten 9 Monaten mein Learning, dass alles individuell ist und dass man nichts generalisieren kann und sagen kann, ja, also bei Babys ist es ja so und so.
Und wie stehst du dann Ratschlägen auch so aus dem Freundeskreis? Ich höre gerade, dass du das schon, dass halt viele dir irgendwie gesagt haben, so und so kann es werden und so passiert es. Wie war das für dich? Löst es was bei dir aus, wenn Leute so sagen, naja, wart's mal ab, bis das dann...
Ja, wart's mal ab ist ein richtiger Trigger für mich geworden.
Same.
Das ist ganz schlimm. Und manchmal merken Leute das auch gar nicht und verpacken das in so lieb gemeinte Sachen. Aber auch ein lieb gemeintes wart's mal ab macht's nicht besser. Eine Bekannte von mir, also ich kenne die nur über Instagram und ich war neulich das erste Mal am Wochenende, wir haben noch einen relativ großen Hund und ich war mit Hund und Kind das allererste Mal allein übers Wochenende, weil mein Freund weg war. Und es war wirklich eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Und ich habe da irgendwie auch über den Schlaf von unserem Kind geredet. Und eine Bekannte von mir auf Instagram hat mir geschrieben und meinte, möchtest du einen Rat oder eine Empfehlung oder irgendwie eine Einschätzung zu der Schlafsache oder lieber nicht? Und ich habe das gelesen und dachte so, das finde ich so sympathisch und gut, das so zu machen. Man merkt, jemand anders hat da ein Thema. Man denkt, ich glaube, ich könnte helfen und wahrt aber die Grenze der Person und sagt, möchtest du das überhaupt hören?
Ja.
Und dann kann die Person nämlich selber entscheiden, will ich mir das jetzt überhaupt reinziehen? Weil manchmal ist es schon dieses Reinziehen, sich das anhören, dass man darauf keinen Bock hat. Und das fand ich, ja, habe mich da irgendwie gesehen gefühlt, wie man so schön sagt, und konnte nämlich dann selber entscheiden, möchte ich das haben jetzt oder habe ich dafür jetzt nicht die Kapazitäten und
wie
die
hast du dich entschieden?
Ich habe wahrscheinlich auch so ein Mittelding gemacht, nicht ganz unvorbelastet, würde ich sagen, weil ich gesagt habe, hey, also falls dein Tipp ist, weil ich finde auch, das passiert oft, dass Leute einem dann so super gängige Tipps geben, so, hast du es mal mit Spielzeug im Auto versucht oder ein paar Snacks, wo ich denke, ja, natürlich, habe ich das versucht. Und beim Schlaf war es auch so, dass ich dachte, okay, wenn sie mir jetzt sagt, habt ihr mal versucht, eine feste Routine zu etablieren und deswegen habe ich so geantwortet und gesagt, also falls dein Rat jetzt wäre, eine feste Routine zu etablieren und die Mittagsschlafzeit einzuhalten, dann bräuchte ich es nicht. Wenn es was anderes ist, dann gerne. Und sie meinte, nee, ist was anderes. Und dann war es nämlich voll okay für mich.
Ja.
Möchtest du verraten, ist es was? Das würde mich schon interessieren. Oder ist es zu intim von ihrer Seite?
Nein, das Ding ist, ich weiß es gar nicht mehr, was sie gesagt hat, weil ich habe parallel dazu schon, das war ganz witzig, weil genau das mit dem Schlafen hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Der ist immer so zwischen 2 und 4 aufgewacht und hat einfach geschrien. Manchmal eine Stunde, manchmal 2 und nicht mehr geschlafen. Und in meiner Verzweiflung habe ich mir vorgestellt, und ich finde, das hilft manchmal, ich würde jetzt zu einer Fachperson gehen, also sagen wir einer Hebamme oder eine Schlafberaterin, die sind immer so ein bisschen tricky anzusehen, glaube ich. Aber ich würde zu einer Fachperson gehen, die sagt, die mir dazu eine Einschätzung geben kann. Und die würde wahrscheinlich als erstes fragen, na, dann erzählt doch mal, wie ist denn so euer Ablauf?
Ja.
Und dann würde ich ihr den Ablauf erzählen und dachte, hab's im Kopf so durchgespielt und mir vorgestellt, was würde die dazu sagen? Und ich hab dann gedacht, die würde sagen, ach echt, ihr legt den abends um 9 in die Federwiege? so lange, bis ihr selber ins Bett geht, also so bis um 12. Und dann holt ihr ihn raus, gebt ihm nochmal eine Flasche und legt ihn in euer Bett. Oh, da unterbrecht ihr aber künstlich von außen seinen Rhythmus und der trinkt nachts nochmal, das muss er doch gar nicht. Und hab mir vorgestellt, dass eine Person mit Expertise uns das sagen würde und hab's einfach selber umgestellt. Auf abends nicht in die Federwiege, sondern gleich ins Bett und siehe da, auf einmal wacht er nachts nicht mehr auf.
Der Begriff Routine hat mich gerade im ersten Jahr mit Motte so richtig mitgenommen, immer wieder aufs Neue habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, oh, ich muss wieder eine Routine irgendwie etablieren, weil sie hatte dann Fieber oder irgendwas war und hat es wieder komplett durcheinander gebracht. Und ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, das sich eingestellt hat, wenn ich dann mir wieder fest vorgenommen habe, jetzt eine Routine irgendwie einzuführen. Und jede einzelne Routine, die wir etabliert haben, hat sich nach ein paar Monaten auch wieder erübrigt, weil sich irgendwas Neues eingestellt hat. Und jetzt waren wir zum Beispiel auch super viel auf Reisen. Da hat sie ganz viel in unserem Bett geschlafen, weil die Airbnbs, in denen wir untergekommen sind, die haben kein Kinderbett. Und offen gestanden, diese Klappkinderbetten sind auch echt richtig fürchterlich. Da musst du dann so vorne überbeugen, um mir trotzdem noch die Hand zu halten. Und es ist bei uns halt einfach viel bequemer, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, da war wieder die ganze Routine hin. Ja. Und sie ist mittlerweile 3. Und es braucht dann halt wieder ein neues Einarbeiten, wie wir sie zurück in ihr eigenes Bett bekommen, damit sie in ihrem eigenen Zimmer bis 5 Uhr morgens schläft und dann kommt sie rüber zu uns und dann schläft sie die nächsten 2 Stunden noch bei uns, was derbe muckelig ist. Aber Routinen ist immer so das, was du in jedem Ratgeber liest, ist aber etwas, was sauschwer ist, irgendwie sich dran zu halten, weil eben, was dazwischen kommt, nämlich das Leben.
Frieda, seit wann liest du Ratgeber? Ich dachte, wir lesen keine Ratgeber.
Ja, nein, wir blättern einmal so rein. Oder es sind dann halt so Online-Artikel, wo ich dann noch die Muße habe, einmal kurz zu überfliegen. Und dann steht da schon wie in so einem Wörterrätsel immer das Wort Routine. Das pick ich schon direkt raus und denke, kriege ich nicht hin.
Aber ist Routine nicht auch, um jetzt auch mal was Positives zur Routine zu sagen, ich glaube, es ist auch so ein Halt, den wir damals hatten als junge Eltern und du weißt nicht so wirklich und dann ist es, glaube ich, wichtig, da irgendwie dich dran festzuhalten und dann ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr geht es dann so Richtung Bett und ich habe das immer bewundert, dass andere noch viel offener damit umgegangen sind und auch dann die Kinder nicht immer zur gleichen Zeit irgendwo ins Bett bringen. Und ich glaube, für uns war das wichtig, tatsächlich diese Routine aufzusetzen. Wir brauchen wahrscheinlich den Kids war es wahrscheinlich egal.
Es ist auch ganz spannend. Manchmal war es auch tatsächlich so, wenn wir uns so einen Plan gemacht haben. Plan machen ist ja per se was Gutes erst einmal so. Und wenn wir uns gedacht haben, okay, wir baden sie, dann gibt es das und das, dann sagen wir den Nachbarn irgendwie aus dem Fenster, winken wir nochmal gut Nacht und dann machen wir das und das. So, es gab auch Abende, wo das einfach ultra schön war, genau diese Routine so ein bisschen durchzuspielen. Insbesondere, glaube ich, aus elterlicher Sicht, weil das war so ein Ritual eben. Und das konnte man dann auch richtig genießen. Ich will nur sagen, man liest es immer, man braucht eine Routine und wir machen das ja auch. Aber es ist relativ üblich, dass diese Routinen auch nach ein paar Monaten wieder obsolet sind und dann eben was Neues sich irgendwie etabliert, was dann Teil der Routine ist. Aber es muss auch nicht immer so dieses ultra Verkopfte sein, weißt du, was ich meine? Sondern es findet sich auch manchmal so ein bisschen insbesondere mit fortschreitendem Alter.
Und genau, du hast jetzt so ein bisschen erzählt, dein Learning aus der ersten Zeit ist auf jeden Fall, dass alles immer anders sein kann mit jedem Kind und sehr individuell. Wie war es bei eurer Beziehung? Hat sich da irgendwie nochmal was geändert mit Kind?
Welche Beziehung? Also, nee, so schlimm ist es nicht. Ja. Ich habe meinem Freund immer gepredigt, bevor unser Kind auf die Welt gekommen ist, denk dran, ne? Alle sagen immer nicht im ersten Jahr trennen. Das ist eine harte Probe. Ist wirklich was ich immer wieder gelesen habe. Ja, immer wieder.
Trennt euch nicht im ersten Jahr.
Genau, wie so ein Mantra. Habe ich überall gelesen, im ersten Jahr nicht trennen, weil es ist eine Belastungsprobe für die Beziehung, aber es geht vorbei und es wäre quasi eine Momentaufnahme, sich aufgrund des Stresses im ersten Jahr zu trennen. Und jetzt, wo das erste Jahr sich langsam dem Ende neigt, also wir sind weit weg von Trennung, aber ich verstehe mittlerweile diesen Rat, weil es ist absurd, wie kurz die Zündschnüre bei uns mittlerweile sind. Vor allem bei mir, muss ich zugeben, dieser Schlafmangel, dieser durchbrochene Tagesablauf, gar kein Tagesablauf, alles ändert sich ständig, du musst dich nach einem anderen Lebewesen richten. Das macht mich vor allem, erschüttert es mich irgendwie so in meinen Grundfesten und ich werde wahnsinnig schnell wahnsinnig fuchsig. Auch so Sachen wie, ich konzentriere mich auf was und muss mich wirklich, wirklich doll fokussieren, um dran zu bleiben. Und wenn mein Freund mich dann nur anspricht und sagt, wann wollten wir morgen nochmal zum Bürgeramt, dann raste ich schon aus, weil ich sage, jetzt bin ich schon wieder raus. Also das ist gar nicht
genau so. Ja.
Aber seit dem Kind erst?
Nee.
Die Welt gebrochen. warte mal. Also ich muss zugeben, ich hatte es auch schon vorher, aber es ist, sagen wir so, das Kind ist wie ein Brennglas. Die Dinge werden schlimmer, also bei mir zumindest, genau. Aber weil ich gerade so scherzhaft gesagt habe, welche Beziehung, ich habe neulich festgestellt und auch zu meinem Freund gesagt und war darüber ein bisschen erschüttert, weil ich glaube, ich bin ein Mensch, auf den sowas eine ganz große Auswirkung hat. Unser Kind schläft zwischen uns noch. Also wir sind im Familienbett und wir haben es mal versucht, ins Gitterbettchen an unserem Fußende auszulagern. Das hat gar nicht funktioniert. Er möchte zwischen uns liegen.
Yeah, yeah.
Und er liegt aber auch wirklich zwischen uns. Er liegt nicht rechts von mir oder links von meinem Freund oder irgendwo außen. Er liegt zwischen uns. Und mir ist neulich aufgefallen, dass seit fast einem Jahr, also mein Freund und ich uns weder berühren, und mit berühren meine ich wirklich einfach nur so kuschelmäßig oder irgendwie genauer. Und wir haben auch keine Abendgespräche mehr. Das Kind geht, wir legen es vor uns ins Bett. Dann, was weiß ich, haben wir noch mal 1-2 Stunden Abendprogramm. Wie das klingt jetzt so doppeldeutig, aber es ist wirklich gar nicht doppeldeutig gemeint, unser Abendprogramm. Und dann gehen wir ins Bett und gehen natürlich ganz leise rein. Da wird sich auch nicht mehr unterhalten. Das heißt, seit fast einem Jahr berühren wir uns nicht im Schlafzimmer. Da wird nicht gekuschelt, nicht Händchen gehalten, gar nichts. Wir reden auch nicht mehr miteinander. Und mir fiel dann auf, warte mal, das ist, als würden wir in einer WG oder so leben. Und ich und dieses mit, ich glaube, ich bin Mensch, auf den es große Auswirkungen hat, meine ich, dass ich mir vorstellen kann, dass schleichend, ohne dass ich es selber gemerkt habe, ein Jahr lang mir jetzt so ein bisschen körperliche Nähe entzogen wurde. Und um es jetzt mal aufs ganz liebe Level zu bringen, in den letzten Monaten habe ich so ein bisschen gestruggelt, was so, ja, ich weiß nicht, ob jetzt depressive Verstimmung, aber es war schon teilweise, dass es mir echt schlecht ging. Und neulich habe ich gedacht, das könnte aber auch was damit zu tun haben, ohne dass ich das richtig gemerkt habe oder wie. Es war so ein schleichender Prozess. Es fehlt ja einfach so eine Komponente.
Und diese körperliche Nähe, wenn ihr zum Beispiel das Abendprogramm, I don't know, zum Beispiel eine Serie oder zusammen gucken könnt, sucht ihr dann aktiv die Nähe?
Mein Freund versucht es aktiv, wie ein kleines Erdmännchen kommt er in meine Richtung gekrochen. Und ich glaube, dass ich einfach vom Stress durch den Tag und wahrscheinlich auch diesem Overtouch so genervt bin, dass ich sofort sage, weg mit dir, ich brauche meine Ruhe. Ich will hier den Nudelteller, will ich auf einem Kissen auf meinem Bauch abstellen und so zurückgelehnt die Serie gucken. Ich will nicht Händchen halten, ich will nicht kuscheln, ich will gar nichts. Ja, ich glaube, für mich wäre es am einfachsten oder am natürlichsten oder wie auch immer, wenn man einfach so, sobald man sich schlafen legt, sich mal so ankuschelt zusammen, im Arm in Arm einschläft, vielleicht sich nochmal erzählt, was so am Tag war, und dann kann man die Augen zumachen und schlummern. Und genau das findet seit einem Jahr nicht statt. Und ich glaube, dass es ganz viel mit mir macht.
Ich kann das gut nachvollziehen, vor allem dieses Overtouch und dieses Überreizte. Ich habe das an manchen Tagen auch, wo ich einfach nur, ich meine, Mutti ist halt jetzt auch in einem Alter, in dem sie viel an mir zieht. Also die hat jetzt auch die Kraft, so an meinen Klamotten zu ziehen. Sie zieht
wortwörtlich an dir.
Ja. Diese ständige benötigt werden, gebraucht werden. Ich meine, das hatte ich beim Stillen genauso, aber es ist eigentlich auch, es ist eigentlich egal, in welcher körperlichen Beziehung zu deinem Kind. Aber dieses ständige Präsentsein, dass man am Abend wirklich einfach nur ganz kurz diesen, wie du es beschrieben hast, den Nudelteller und bitte jetzt einfach mal nicht angefasst und gebraucht werden zu, also ne, auch, ich meine, es ist ja super cute von Bene, dass er Bock hat, jetzt mit dir zu kuscheln, und das ist aber auch ein Bedürfnis seinerseits, ne, das er dann hat, und ich glaube, das ist manchmal auch einfach das Ding, dieses gebraucht werden, dass man einfach nicht mehr ertragen kann, jetzt gebraucht zu werden, sondern nur für sich alleine fröhlich vor sich her atmen zu können. Das ist so ein bisschen das. Es ist sehr unterschiedlich. Es kommt bei mir echt so ein bisschen auf die Tagesform an, je nachdem, wie anstrengend und wie überreizt ich eben bin oder ob ich PMS habe oder nicht. Aber es ist halt auch jetzt so, dass wir Motti genau aus dem Grund, ich würde sagen mit anderthalb, zwischen anderthalb und zwei, so an ihr eigenes Bett gewöhnt haben, damit wir halt diese Abende im Bett, weil wir genießen zum Beispiel auch irgendwie noch Serie im Bett zu gucken, wir haben einen Fernseher im Bett, ich find's richtig geil. Und da zum Beispiel dann so nach einer halben Stunde Serie gucken, da bin ich dann auch wieder ready irgendwie für Kuscheligkeiten oder Händchen halten. Und das ist so ein bisschen der heilige Raum, der uns damals halt genommen wurde, weil sie nur zwischen uns geschlafen hat. Und das war dann halt so eine Rückeroberung unserer Ehe, dass wir das Ehebett dann wieder irgendwann für uns hatten. Beziehungsweise, was ich vorhin schon meinte, sie kommt nachts rüber dann irgendwann. Aber es sind nur die ersten paar Stunden, die zählen. Danach ist mir ja egal. Dann kommt sie rüber und dann ist es auch super kuschelig. Und dann genieße ich das auch voll, diese Familienbett-Situation. Aber es ist eine ganz geile Aufteilung eigentlich, dass wir auch ein paar Stunden für uns alleine im Bett haben. So. Naja, wie war das bei euch? Ich meine, 4 Kinder.
Ja gut, das war ja nicht auf einmal 4 Kinder.
Ja.
Wir haben das ziemlich strikt durchgezogen, dass wir tatsächlich, glaube ich, den Älteren damals nach 7-8 Monaten schon in sein eigenes Bettchen gelegt haben, glaube ich.
Und das hat so easy geklappt?
Ja, schon, glaube ich. Ich glaube, bei uns war die krasse Phase eher, als du vorhin erzählt hast, durchgeschlafen die ersten paar Monate. Da habe ich erstaunt geguckt, weil da hatten wir wirklich Struggle, überhaupt das Kind hinzulegen, dass es einschläft und einmal eine Nacht durchschläft. Und deswegen, glaube ich, war dann irgendwann das Thema jetzt in ein eigenes Bettchen legen, in ein eigenes Zimmer gar nicht mehr so das Große. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat. Unsere Ehe ist dann, wir haben uns ja dann getrennt und geschieden, also von daher nicht. Aber ich weiß auch, dass uns das auf jeden Fall wichtig war, da auch unser Raum wieder zu haben. Und wir hatten dann relativ schnell auch ein zweites Kind. Ich glaube, das hat auch noch eine Rolle gespielt. Das heißt, meine Ex-Frau war dann sehr schnell wieder schwanger. Und dann wussten wir, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall diesen Raum. Und jetzt das erste Kind müssen wir irgendwie schon auslagern. Mhm. Und dann beim zweiten Kind haben wir es dann ähnlich gemacht. Aber wenn ich euch jetzt so höre, finde ich das auch total schön, noch so viel lange Zeit mit dem Kind auch noch im Bett zu verbringen. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, das ist ein sehr guter Freund von mir zu Besuch bei uns. Und der schläft auch tatsächlich noch im Bettchen mit seinem 8-Jährigen.
Oh, wow. Ja, so Familienbett, richtig. Mhm. Manche ziehen
die haben sich aufgeteilt. Also die haben eine Tochter und einen Sohn. Und er schläft dann gerade zumindest mit dem Sohn immer. Der möchte nicht ohne ihn einschlafen mit 8 Jahren. Und die ältere Tochter schläft dann mit der Mama. Und die übernachten jetzt gerade bei uns. Und haben halt überlegt, wie die Raumaufteilung ist. Und dann dachte ich, naja, dann ihr braucht auf jeden Fall euer Zimmer. Und dann könnt ihr da Händchen halten und Abendprogramm machen. Sondern nee, der Kleine schläft ohne mich nicht ein. Und erstmal ganz... Ich muss ja erstmal so einen Schritt zurückgehen, so what, mit 8 Jahren, aber irgendwie auch total schön, diese Nähe. Und wir waren halt so ein bisschen mehr straight und strikter mit dem Ganzen, haben vielleicht dann den einen Ratgeber zu viel gelesen und so ein bisschen schade im Nachhinein, diese Zeit dann vielleicht nicht immer so gehabt zu haben. Deswegen, ich kann das verstehen, dann irgendwann auch diesen Schritt zu machen, okay, wir brauchen wieder Zeit für uns, aber dann auch vielleicht doch nicht loslassen zu können. Wie sieht das denn dein Partner? Also seid ihr da auf der gleichen Wellenlänge? Weil das ist ja... Da ist ja auch schon viel gewonnen, wenn man sozusagen gleichgeschaltet ist, wenn es dann um diese Themen geht und dann Richtung Erziehung und wie man damit umgeht.
Also wir haben vor einer Weile schon beide gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir das Baby mal zumindest ins eigene Bettchen auslagern könnten, wenn auch in unserem Schlafzimmer nur. Das haben wir ein paar Mal probiert, es hat nicht geklappt. Also ein paar Mal heißt wirklich nur 3-4 Mal. Ich glaube, wenn es uns wirklich ein sehr großes Anliegen wäre, dann würden wir es wahrscheinlich straighter durchziehen und irgendwie mehr üben oder wie auch immer. Wir gehen da so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstandes. Es funktioniert nicht, also bleibt da halt bei uns. Aber ich habe neulich, da lag ich nachts wach und konnte nicht schlafen und habe dann gemerkt, ich glaube, jetzt würde es mir helfen, wenn ich mich irgendwie einfach bei meinem Freund anlehnen könnte oder dem sagen könnte, ich kann nicht schlafen. Und das konnte ich nicht, weil das Baby dazwischen lag und mir seine Füße ins Gesicht gestreckt hat. Und das war so schlimm für mich, das klingt bestimmt jetzt so total albern, aber in der Situation war das für mich ganz schlimm, dass er wirklich, er war so nah und doch so fern, weil er lag so einen halben Meter von mir entfernt, aber ich konnte ihn nicht mal über das Kind rüber berühren. Und das war für mich so eine schlimme Situation, dass ich das Internet durchsucht habe nach einem Rausfallschutz, der, wir haben so es ist kein Boxspringbett, aber es ist irgendwie sehr hoch. Die Matratze ist sehr hoch, ist alles ein bisschen tricky. Ich habe so lange recherchiert, bis ich einen Rausfallschutz gefunden habe, den man bei uns am Bett anbringen kann. Den habe ich jetzt bestellt, der ist noch nicht da. Wuhu! Und habe meinem Freund am nächsten Morgen ganz stolz gesagt, ich meinte, in den nächsten Tagen wird ein Rausfallschutz bei uns ankommen und dann kommt das Kind mal auf eine Seite. Dann müssen wir nur noch abends besprechen, wer macht die Nacht, wenn der Kleine irgendwie nachts wach wird und wer macht den Morgen. Und dann wird abgekuschelt.
Herrlich. Und ich meine, du erzählst auch gerade, dass am Abend keine wirklichen Gespräche mehr stattfinden, weil halt der Kleine im Bett liegt, was ich schon mal ganz geil finde, weil ich habe auch abends gar keinen Bock mehr auf Gespräche. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht machen müssen. Aber du hast ja auch einen Podcast mit Bene, da habt ihr doch eigentlich ausreichend Zeit, viele Dinge zu verhandeln.
Ja, das stimmt, das machen wir auch und wir sind jetzt auch in der merkwürdigen Situation, ich hatte ja schon einige Podcasts in meinem Leben und hatte die meisten mit Freunden oder Freundinnen und da spart man sich dann Themen immer auf und sagt, das erzähle ich dir erst im Podcast. Dieser Podcast Mad Club, den ich mit Bene zusammen habe, das ist halt das erste Mal, dass ich das mit einem Partner habe. Und das war, sagen wir, weird bis witzig, als ich gemerkt habe, wir erzählen uns jetzt selbst in der Beziehung Dinge nicht mehr, damit wir sie uns gegenseitig im Podcast erzählen können.
Krass, ja. Wie ist das Zusammenarbeiten mit dem Partner? Weil das bei mir und Benny ist es manchmal, knirscht es ein bisschen. Und es könnte auch zu ganz schön viel Konflikt sorgen. Also beispielsweise, er unterstützt mich manchmal in der kreativen Ideation von von Kampagnen oder sowas, die wir machen, oder er hilft mir beim Video oder beim Schnitt und so. Aber wir kommen auch schnell in so eine Streitsituation, weswegen wir es eigentlich eher versuchen zu vermeiden.
Ja.
So. Obwohl wir ganz gut eigentlich auf so einer Wellenlänge sind. Irgendwie, weiß ich nicht, ich bin schnell, meine Zündschnur ist einfach kürzer bei Benni als bei anderen Menschen. Wie ist es bei dir?
Ich denke, ich kann es mit einem Wort zusammenfassen: Krieg. Cool. Nee, also,
alrighty. Ich habe jetzt was anderes erwartet.
So krass schlimm ist es nicht, aber ich beleuchte mich gerade von außen und merke, wow, bin ich eine wandelnde Red Flag? Es liegt an mir, kann ich ganz deutlich sagen. Ich bin so ungeduldig und Bene macht alles falsch. Also, das ist jetzt klingt sehr gemein, das würde ich eigentlich niemals sagen, weil er ist ein super kreativer Typ. Er hat... Kann man das jetzt sagen? Doch, hat er, glaube ich, öffentlich auch schon gesagt. Der ist ja ein Jahr in Elternzeit gerade, hat aber gekündigt, geht nicht in seinen Job zurück und hat eine Kreativagentur gegründet, nice. Also eine Werbeagentur, genau. Der macht schon seit über 12 Jahren, glaube ich, Marketing. Und der hat mega tolle Ideen, der ist super kreativ und alles, aber er macht die Sachen immer nicht so, wie ich sie machen würde.
Ja. Das nervt mich halt auch an.
Genau, wir filmen und er filmt 25 Minuten, ich gebe mir richtig Mühe, ich gucke einmal kurz rein, nur um zu schauen, ob das Licht stimmt und sehe, der Winkel ist doch total falsch, er hat doch die ganze Zeit in die völlig falsche Richtung gefilmt und dann sage ich, aber ich laufe doch dann, da musst du doch mit der Kamera dann hinterher, also ich laufe ja aus dem Bild, das darf ja nicht sein. Ach so, wo ich denke, wieso versteht er das nicht? Und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Er ist, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus, das zu sagen in seiner Abwesenheit, er ist recht verplant, er ist ein bisschen unorganisiert, ich bin sehr geplant, ich liebe Listen, ich liebe Excel, ich liebe To-Do-Tabellen und das funktioniert nicht so ganz gut. Das Gute ist am Podcast, wir können uns auf das Quatschen konzentrieren, weil wir haben eine tolle Produktionsfirma, die sich um Schnitt und so weiter kümmert. Das heißt, wir setzen uns eigentlich nur hin, machen die Kameras an und die Mikros und das ist cool bei uns, ja.
Ja.
Und einen Knopf drücken, das wird er ja wohl noch hinkriegen.
Ansonsten kannst du ihn ja vielleicht daran erinnern.
Dass er den Knopf drücken soll?
Ja, wenn du noch mal kurz auf deine To-Do-Liste blickst. Knopf drücken. Aha, ja. Bene daran erinnern. Knopf
zu drücken. Unser Cutter hat neulich gesagt, ja, wir haben leider neuerdings so ein ganz leises, ganz störendes Geräusch auf den Spuren. So ein ganz leises Surren im Hintergrund, aber nur auf Benes Spuren. Ich dachte mir, das war ja klar.
Was ist es denn?
Wir wissen es nicht.
Oh, okay.
Es ist ganz neu. Also, wir wissen es nicht.
So ein Mini-Ventilator oder sowas, weil er ins Schwitzen
gerät. Also, unser Cutter meinte, er kann sich nur vorstellen, dass wir zum Beispiel in der gleichen Steckdose, wo die Mikros eingesteckt sind, ein anderes technisches Gerät eingesteckt ist. Und dass es daran liegt. Es könnte das Babyphone oder das Ringlicht sein.
Ah, okay, das Babyphone könnte.
Aber es ist nicht neu. Also das steckt da seit Ewigkeiten drin. Und das Geräusch ist neu. Wir haben auch einen Fall von X-Faktor aufgemacht. Ihr könnt da alle gerne auch mithelfen.
Ja.
Das ist ja wie beim True-Crime-Podcast, wo dann die ganze Nation miträtselt, wer war's. Ihr seid eingeladen, auch bei uns den Schuldigen zu finden.
Das ist prima. Ja, ich bin total hooked. Jonathan Frakes wahrscheinlich
genau.
Auch. Ja, krass. Hey, und Mad Club ist ja entstanden aus Mom and Dad Jokes.
Richtig.
Ne? Aber du hattest damals auch bei Instagram das gesagt, so ganz viele haben gedacht, dass Mad aus Mom and Dad entstanden ist. Ist es das oder ist es das nicht? Das
wollte ich ein bisschen schon. Ah. Also genau, Mom and Dad Jokes sollte ja die Überschrift sein für einen Podcast, da haben wir während unserer Kinderwunschzeit und während dieser ganzen Behandlungszeit unsere Erfahrung so als Podcast aufgenommen.
Genau.
Und es sollte so in unterhaltsamen, dieses Thema so behandeln. Und irgendwann dachten wir, jetzt sind wir raus aus dieser Zeit und aus diesem Thema. Und es geht aber trotzdem noch so ein bisschen um Eltern. Ja, genau. Und haben Mad, ist das eine Abkürzung dafür gewesen?
Ist es das oder ist es das nicht?
Ja, ist es das oder ist es das?
So ganz
hast du das nämlich irgendwie aufgelöst in den Stories. Also, meint es irgendwie, oh mein Gott, mir haben so viele geschrieben, dass sie dachten, dass das ist. Und ich so, ja, natürlich dachten sie das.
Es sollte nicht so eine Verlängerung von Mom and Dad Joke sein, im Sinne von, es geht thematisch genauso weiter. Wir machen jetzt einfach einen neuen Titel draus, sondern wir wollten schon die thematische Trennung, weil vorher war es ja wirklich einzig und allein als Mom and Dad Jokes ein Podcast, der sich rund ums Schwangersein, Kinderkriegen, Kinderwunschbehandlung drehte. Und das ist jetzt nicht mehr, weil das Kind ist natürlich Teil unseres Lebens, aber es ist eigentlich kein monothematischer Podcast.
Nee, ja, das stimmt. Genau. Was hat euch dazu bewogen, damals in der Zeit des Kinderwunsches diesen Podcast zu starten? Wann hast du gemerkt, das ist erzielwürdig? Das muss gemacht werden?
Also erstmal habe ich gemerkt, Wieso ist denn das bei mir im Freundeskreis überhaupt gar kein Thema? Wieso werden denn alle einfach so schwanger? Wieso funktioniert denn das bei denen im ersten, zweiten, dritten Zyklus? Und ich habe zwar mein Leben lang gedacht, ja, ich glaube, wenn ich es mal probiere, wird es schwierig. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Glaubenssatz war. Weil gleichzeitig habe ich auch gedacht, es geht bestimmt super schnell. Das ergibt alles gar keinen Sinn, ich weiß. Aber ich habe nämlich gedacht, ja, es wird bestimmt mal schwer. Und als es dann schwierig wurde, dachte ich, warum wird es jetzt schwierig? Wieso ist es nicht so bei allen meinen Freunden und Freundinnen, dass es sofort klappt? Und ich hatte aber auch keinen richtigen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, weil es hat in meinem Umfeld einfach bei allen sofort geklappt.
Ja.
Und nach einem halben, dreiviertel Jahr, als wir auf einmal uns damit beschäftigen mussten, was wäre denn der nächste Schritt, gehen wir in eine Kinderwunschklinik, was bedeutet das, bin ich fast so ein bisschen panisch geworden, weil ich dachte, ich bespreche sonst alles mit meinem Freundeskreis und frage irgendwie um Rat und Hilfe. Das kann ich nicht besprechen, weil niemand in meinem Freundeskreis in der Kinderwunschbehandlung ist oder war. Und wenn man dann anfängt, sich zu informieren, merkt man, ach so, außer so Flyer mit so Designs aus den 90ern und irgendwie netten Gesprächen in der Kinderwunschklinik, gibt es nichts. Also vielleicht gibt es Selbsthilfegruppen in deiner Stadt, in deiner Nähe oder so. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mich informieren oder hingehen würde. Und man muss sich das ganze Wissen so sehr kleinteilig bei YouTube und in Internetforen zusammensammeln. Und auf einmal habe ich gemerkt, krass, wie alleine man sich fühlt und auch wie stigmatisiert und tabuisiert dieses Thema auch ist. Und ich habe aber gedacht, wir können ja wohl nicht alleine sein. Und ich finde, wie so viele andere Themen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt, stille Geburt, all sowas, ist es was so oft vorkommt, aber keiner redet drüber. Lass uns doch drüber sprechen und das ändern. Und alle Podcasts, die es dazu gibt, es sind nicht so viele und die sind meiner Meinung nach auch, glaube ich, nicht so bekannt. Also ich musste sehr viel suchen, bis ich sie gefunden habe. Aber es war alles so, ich dachte, nee, das ist so wissenschaftlich, das ist so fachlich eingeordnet. Ich suche was, wo die so drüber reden, als würde ich mit denen abends am Tisch in einer Bar sitzen, wo man auch mal einen schlechten Witz machen kann, wo man auch mal einen Gag unter der Gürtellinie machen kann. Und man kann aber auch mal heulen und sagen, wie kacke das ist.
Ja.
Und da wir das nicht gefunden haben, haben wir gesagt, komm, dann machen wir es selber, um hoffentlich, und das scheint dann aufgegangen zu sein, anderen zu helfen, die in der gleichen Situation sind.
Eine Freundin von mir ist mit ihrem Partner in Behandlung in der Kinderwunschklinik. Und ich war neulich sie besuchen und sie sagte zu mir, der Begriff, den sie am allermeisten hasst, ist der Begriff Kinderwunschreise.
Ja.
Weil es klingt, als würdest du in so einen fucking Urlaub fahren oder sowas.
Ja.
Ja, meine Frage an dich, wie stehst du zu diesem Thema?
Es gibt da so viele Sachen. Kinderwunschreise ist genau, das ist ein Red Flag Begriff, der da immer auftaucht. Dann gibt es so ganz bestimmte Ratschläge, so ein bisschen wie dieses, trennt euch nicht im ersten Babyjahr, gibt es so wirklich so eine Top 3, die immer wieder auftaucht. Das ist zum Beispiel, es klappt immer dann, wenn man nicht dran denkt.
Ach, ja, fuck
it. So. Dann, vielleicht müsst ihr euch mal entspannen und nur in den Urlaub fahren. Und das dritte würde ich sagen ist, ey, genießt die Zeit, wo ihr noch einfach nur ein Paar seid, weil wenn das dann mal klappt, dann werdet ihr euch so zurücksehen zu dieser Zeit. Das Problem ist, wenn du schon in Kinderwunschbehandlung bist und nie weißt, ob es jemals klappen wird, hast du Gedanke, der funktioniert nicht.
Ich glaube, es ist gut gemeint, aber es geht natürlich
aber du bist so mit dieser Angst beschäftigt, was ist, wenn wir für immer kinderlos bleiben werden, dass du dich nicht reindenken kannst in den dankbaren Gedanken, wie schön, dass wir nur zu zweit sind, bald wird sich das sicherlich ändern.
Ja, das stimmt total. Das ist gut gemeint, aber es ist, ich glaube, da es bedarf schon heutzutage ein bisschen mehr Sensibilität, als nur dieses unter der Gut-Gemeint-Flagge so zu segeln.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Man muss schon ein bisschen mehr Empathie irgendwie, weil, also entschuldige mal, fahr einfach in den Urlaub und entspann dich mal, also generell entspann dich mal, in jeder Lebenslage ist das der wirklich allerdümmste Ratschlag.
Frieda, überhaupt. Jetzt entspann dich doch mal.
Bring it on, Alter.
Bring dich doch nicht so auf.
Genau, ruh dich doch mal aus, du. So, das ist sowieso der schlimmste Ratschlag meines Erachtens aller Zeiten, also gerade so vom Partner oder von meinem Co-Host. Aber
ich glaube, was dahinter steckt, ist, sorry, dass ich dich unterbreche, weil ich glaube, ich kann die Absicht dahinter erkennen, beziehungsweise genau, man möchte irgendeinen Ratschlag geben und das kommt, glaube ich, von der Ursache, dass wir es verlernt haben, vielleicht konnten wir es auch nie oder wir haben es verlernt, negative Gedanken und Gefühle auszuhalten. Man möchte einfach noch wie so ein Trostpflaster was draufklatschen, also das Gegenüber sagt, es geht mir gerade ganz schlecht. Und ganz viele Menschen, bestimmt auch mich eingeschlossen manchmal, halten das nicht aus, einfach zu sagen, Kacke, das ist wirklich beschissen, das tut mir wahnsinnig leid und komm, ich versuche diesen Schmerz und die Angst, dass es niemals klappt, mit dir zu tragen. Und weil man das nicht aushält, das spielt ja dann auch in der Kindererziehung wieder eine ganz große Rolle, dass wenn Kinder Schmerz haben oder Trauer haben oder irgendwas, dass man sie nicht schnell versucht abzulenken und zu sagen, ach komm, ist nicht schon, wir gehen ein Eis kaufen oder du bist hingefallen, tut doch gar nicht weh, war doch gar nicht schlimm, sondern das aushalten und das Gefühl begleiten und ganz ehrlich, das kann man auf so viele Lebensbereiche übertragen und ich finde auch auf Freundschaft, dass man sagt, nee, jetzt nicht einfach so ein emotionales Trostpflaster obendrauf, sondern einfach das Gefühl begleiten und sagen, fuck, das ist wirklich mega ungerecht und es tut mir so leid, ich bin bei dir. Und nicht noch draufklatschen, ja, vielleicht mach doch das, dann geht's dir besser. Das
ist eigentlich ein wunderschöner Ratschlag, weil als Eltern lernt man ja jetzt in der modernen Elternschaft, sag ich mal, in der zeitgemäßen, dass eben Kinder in ihren Gefühlen begleiten, wenn sie auch wütend sind oder sowas, das halt zulassen und mit ihnen gemeinsam letztlich das einfach zu durchstreiten, diese Emotion. Aber ja, in Freundschaften sollte man das eigentlich auch können.
Ja,
so. Ich habe mich da ein bisschen ertappt, weil ich glaube, ich gehöre definitiv zu denen, die dann schnell Ratschläge geben.
Ja.
Ich bin dann irgendwie häufig pragmatisch, auch in der Beziehung ist das so und da will meine Partnerin vielleicht auch, wie du sagst, gar nicht diesen Ratschlag, die will wirklich nur jemand, der zuhört und dann vielleicht mal sagt, ah, ist das scheiße und ich denke dann aber schon sofort irgendwie dann, okay, was kann man jetzt machen, was sind die Optionen? Und diesen Schritt, der kommt häufig dann zu voreilig. Das will die Person gar nicht. Yeah. Und es ist gut, nochmal diese Erinnerung auch zu haben.
Guck mal, allein schon deswegen war es ganz toll, dass du heute hier warst.
Ich bin auch Parkcoach ehrenamtlich. Nein, bin ich nicht. Okay. Ich wollte euch einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen.
Ich habe dir meinen Schein schon rübergelegt.
Ja, ich habe schon gesehen, das Geld schon locker
bei dir. Ich habe schon der Lederbörse so gezückt und gedacht, so, hier, komm, das hat sich gelohnt. Aber jetzt wissen wir, warum Millionen Menschen bei dir einschalten.
Mittlerweile übrigens, seit wir diese Folge hier aufgenommen haben, Milliarden geworden.
Ist nicht wahr. Doch. Oh mein Gott, das liegt aber wiederum an unserer gigantischen Reichweite.
Ja, ihr habt mich gepusht. Sagen. Ihr habt mich zu dem groß gemacht. Ihr kriegt bei mir 20% von all meinen Einnahmen.
Gut, das halten wir gleich nochmal schriftlich fest, ja? Schön, prima, dann also auf vielen Ebenen war das hier ein lukratives Ding für uns. Schön, dass du dich hierhin bewogen hast auf unsere Couch und dass du hier mit uns ein bisschen gequatscht hast,
lieber Anja. Ja, vielen Dank für die schöne Einladung.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Kinderding-Studio warst. Und
falls ihr noch über Dinge sprechen möchtet, sorry, ich wollte den Abbitter machen, das für dich, okay, Chris?
Nee, mach du.
Kannst dann gleich noch den kleinen Social-Media-Aufruf machen und so, ja? Falls ihr noch Themen habt, über die wir sprechen sollen, Dinge, die euch bewegen und auch vielleicht Fragen, die wir Ariana beim nächsten Mal stellen, wenn sie wieder hierher kommt, denn das wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dann schreibt uns gerne, entweder über Instagram an mich @frieda.levin oder @kinderling_.de.
Oder auch gerne per E-Mail an podcast@kinderding.de. Und wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig über jede Bewertung, die ihr für uns da lasst. Vergebt Sterne, hinterlasst einen Kommentar und empfehlt den Podcast euren Freundinnen und Freundinnen weiter.
Das gilt auch an dich, ne? Kannst gerne eine Bewertung schreiben.
Das ist hier richtig Arbeit an der Basis, ne? Das ist wie, als hättest du so einen Parteistand auf so einem Markt, wo du jedem nochmal so einen kleinen Luftballon an einem Stiel in die Hand drückst. Ja. Ariana, auch von dir würden wir uns
auch von dir würden wir uns sehr freuen. Du
über deine kleine Stimme.
Genau, so ein kleines Gummibärchentütchen haben wir nachher noch für dich.
Ach, die sind schon abgelaufen. Na, schade. Ein nicht so.
Bisschen hart sind sie, aber schmecken eigentlich noch, wenn man sie lange genug im Mund lässt. So ist das. Gut.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Vielen lieben Dank an alle da draußen. Tschüss.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.